Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Monatelang hat der parlamentarische Ibiza-Untersuchungsausschuss die österreichische Innenpolitik auf Trab gehalten. Jetzt geht der Ausschuss seinem Ende zu. Untersucht werden soll laut Auftrag des Nationalrates der Verdacht von Korruption und Manipulation in der türkisblauen Regierungszeit. Aber sehr rasch stand die ÖVP im Brennpunkt der Auseinandersetzung, darunter Bundeskanzler Kurz, der Finanzminister und andere ehemalige ÖVP-Politiker mehr. Die ganze Republik verfolgte die Chats aus beschlagnahmten Handys hoher Würdenträger. Auf dem heißen Stuhl des Frontmannes der ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss sitzt Fraktionsführer und Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger. Für die Öffentlichkeit tritt der ÖVP-Abgeordnete Hanger als Hardliner auf. Er stellte sich den Fragen von Falter-Journalistin Barbara Todt.
Herr Hanger, Sie sind vom Hinterfänkler zum aus Sicht der ÖVP wahrscheinlich besten Abwehrsoldaten geworden, den man sich vorstellen kann. Sie verwenden aber in der Art und Weise, wenn Sie quasi Ihre Arbeit machen oder wenn Sie die ÖVP auch gegen Angriffe verteidigen, selber oft bewusst Fake News. Beispielsweise haben Sie der Korruptionsstaatsanwaltschaft unterstellt, dass sie Akten geleakt hätte an die Medien, obwohl es zu dem Zeitpunkt schon auch offiziell bekannt war, dass ÖVP-Anwälte selber diese Akten an Medien gespielt haben. Also warum greifen Sie zu solchen doch sehr scharfen Mitteln, wenn es darum geht, die Anliegen Ihrer Partei zu vertreten?
Zum einen möchte ich vielleicht ganz kurz replizieren auf den Begriff Hinterbänkler, den ich nicht so mag.
Der aber nicht böse gemeint war.
Ja,
Sie haben selber auch gesagt, ich war ein Hinterbänkler.
Ja, aber trotzdem, ich finde, es ist halt einfach so, dass schon rein geografisch nicht alle in der ersten Reihe sitzen können. Und ich finde, dass alle ihre Wahlkreisarbeit, das Parlament ist nun mal auch quasi, wir repräsentieren unsere Wahlkreise, aus denen wir kommen. Und da können nicht alle in der ersten Reihe sitzen. Also insofern möchte ich...
Es soll kein Schimpfwort sein.
Ich habe es auch nicht so verstanden. Aber irgendwie ist es doch, kann abwertend interpretiert werden. Jetzt habe ich es, glaube ich, sehr vorsichtig formuliert.
Zu den Methoden, die Sie anwenden. Also der Vorwurf, dass Sie mit Fake News arbeiten.
Also das muss ich wirklich zurückweisen, weil ich habe das schon mehrmals betont. Ich habe mir das sehr genau angeschaut, wie diese Leaks passieren. Es ist ganz einfach so, dass ein Staatsanwalt, in unserem Fall die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, einen Aktenvermerk macht. Dieser Aktenvermerk kommt zum großen Akt. Und am nächsten Tag haben dann 20 verfahrensbeteiligte Akteneinsicht. Und das führt halt dazu, dass dann immer alles in den Medien ist. Und ich habe mehrmals schon die Justizministerin aufgefordert, hier einen Rechtsrahmen zu schaffen, weil Ermittlungsverfahren sollen geheim geführt werden, es sollen Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Und ich bin ein bisschen verwundert, dass die Justizministerin hier keinerlei Initiativen setzt.
Aber was sagen Sie quasi zu dem Faktum, dass es ja auch ÖVP-Anwälte sind oder Anwälte, die die ÖVP vertreten, die diese Akten im Sinne ihrer Klienten auch den Medien zur Verfügung stellen?
Ich könnte mir da ein Modell zum Beispiel vorstellen, wenn das jemand tun will, dann soll er es machen können und da soll er dann auch mit seinem Namen dazustehen. Man sollte dann sagen, ja, ich stelle das gerne den Medien zur Verfügung, weil das sollte vielleicht sogar in einem Rechtsrahmen möglich sein. Problematisch wird halt sein, wenn dann wieder ein Zweiter oder ein Dritter in dem Akt betroffen ist, der dann wieder weniger Freude damit hat. Aber wir müssen nur nach Deutschland blicken, wir müssen nur in die Schweiz schauen. Da gibt es diese Problemlage nicht in der Form wie bei uns. Dass Sie aus Sicht der Medien meinem Vorschlag jetzt nicht gleich wahrscheinlich sehr unterstützen und kommentieren, ist mir klar, weil für die Medienwelt das natürlich interessant ist, dass die Ermittlungsakten permanent in der Öffentlichkeit sind. Aber ja, Persönlichkeitsrechte sind immer wichtig. Man soll auch Ermittlungsverfahren, denke ich, ordentlich und geheim führen. Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, glaube ich, ist es ein guter Vorschlag.
Sie haben jetzt auch eine Sachverhaltsdarstellung gegen einen speziellen Staatsanwalt, Korruptionsstaatsanwalt eingebracht. Eine zweite wegen Amtsmissbrauch ist in Vorbereitung. Da geht es um den Herrn Burkert, der innerhalb der Kriminalitätsstaatsanwaltschaft eine wichtige Rolle spielt, vor allem jetzt quasi bei den Ibiza-Ermittlungen, weil er derjenige ist, der die Handydaten und auch diese Chats quasi ausliest. Einen Staatsanwalt rauszugreifen und den persönlich sozusagen an den zu attackieren, ist das ein guter politischer Stil?
Naja, es ist irgendwie so eine Situation, dass mir permanent vorgeworfen wird, ich greife die Justiz pauschal an. Ich weise das immer zurück und das Gegenteil von pauschal ist ja den konkreten Fall. Und aus meiner Sicht hat der Magister Burkert einen unglaublichen Auftritt abgeliefert im Untersuchungsausschuss. Wir haben die Situation, dass er verantwortlich ist für eine unglaubliche Datenmenge an Chats, die wir in den Ausschuss bekommen. Und da bin ich mir sicher, da sind viele dabei, die nicht relevant sind für einen Untersuchungsgegenstand. Da sind viele dabei, die sind privat. Weil was jetzt eine Firmenfeier mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat oder eine Urlaubsreise, die abgesagt wird, und ich könnte Ihnen die Beispiele auf den Tisch legen, da muss ich das halt auch benennen. Und wenn ich schon aufgefordert werde, nicht pauschal zu kritisieren, dann muss ich es herunterbrechen auf eine einzelne konkrete Handlung, auf einen einzelnen Bericht, den der Magister Burkert erstellt hat, für den ist er verantwortlich. Und da haben wir eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Ja, ich glaube, das ist...
Ist das nicht Einschüchterung?
Nein.
Also in den USA gibt es diesen Begriff der Slap-Klagen. Also wenn man versucht, Einzelne, das richtet sich oft ja auch gegen Journalisten oder eben in dem Fall gegen einen Staatsanwalt, mit solchen Klagen auch prophylaktisch einzuschüchtern.
Also das sehe ich überhaupt nicht. Wenn der Herr Magister Burkert ein ruhiges Gewissen hat, dann wird das alles kein Problem sein, weil die Staatsanwaltschaften dann am Ende des Tages, die Gerichte werden das klären. Das sehe ich auch ganz, ganz entspannt. Umgekehrt, ja, denke ich mal schon, wahrscheinlich ist er ein bisschen nervös, weil diese Fülle, für die er verantwortlich ist, in den Chatnachrichten. Und Sie wissen, mein berühmtes Beispiel, er hat in den Strafakt Chats aufgenommen, die tatsächlich, zumindest in meiner rechtlichen Beurteilung, nicht relevant sind für den Untersuchungsgegenstand. Diesen anderen Chat, jetzt Next Step, deine Bestellung, wo es um die Vorstandsbestellung von Thomas Schmidt gegangen ist, die hat er nicht aufgenommen. Ich hätte ihm die Chance noch einmal gegeben, im Untersuchungsausschuss das aufzuklären. Er hat mir dann erklärt, nein, er hatte ja nur die ÖVP-FPÖ-Regierung zu untersuchen. Ich bin jetzt kein Jurist, nicht, aber mein Hausverstand sagt mir, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und dieses Recht muss ich im Rechtsstaat schon haben, das aufzuklären.
Aber sind das nicht Dinge, Sie sagen selber, die man einfach im U-Ausschuss klären kann oder die man sozusagen auf politischer Ebene klären kann? Und muss man da gleich klagen? Also da stehen Sie ja auch ein bisschen so da wie so ein Klagshansel.
Ja, das tatsächlich haben wir uns das sehr lange überlegt, ob wir diesen Weg bestreiten. Nur wenn der Herr Magister Burkert im Ausschuss sagt, er hat in diesem Chat vom Herrn Katzian jetzt Next Step, deine Bestellung, und dann setzen wir das um, was wir besprochen haben. Wenn er dann im Ausschuss noch sagt, nein, ich sehe da keine Relevanz, es tut mir leid, ich hatte nur die Aufgabe, die ÖVP-FPÖ-Regierung zu untersuchen. Frau Todt, was bleibt mir denn da noch über? Was würden Sie an meiner Seite?
Aber bei diesem Katzian-Chat, vielleicht um es kurz zu erklären, ich meine, da stehen Sie ja wirklich quasi allein auf weiter Flur in Ihrer Einschätzung, weil das war der damalige oder der aktuelle ÖGB-Präsident, dass der einen guten Kontakt zum damaligen Chef der Staatsholding oder kommenden Chef der Staatsholding sucht, ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig ungewöhnlich und politisch nicht so brisant wie vielleicht die anderen Chats, die es im Ausschuss tatsächlich gibt.
Also ich stehe da übrigens mit meiner Meinung nicht alleine auf weiter Flur, ganz im Gegenteil. Jeden, den ich das noch erkläre, erklärt hat, sagt zu mir, das verstehen wir nicht. Frau Todt, noch einmal, wir hatten eine Zweidrittelmaterie im Nationalrat. Die SPÖ hat dazumals mitgestimmt. Der große Deal war, dass die SPÖ Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bekommt. Das war der Deal, der dahinter war. Der ist auch in Ordnung, den kritisiere ich nicht. Und wenn jetzt quasi untersucht wird, die strafrechtliche Relevanz in der Vorstandsbestellung Thomas Schmidt und der Chat, wo es dann heißt, in Moskau ist es kalt und eine Urlaubsreise wieder abgesagt, das wird zum Strafakt genommen. Und dieser eine Chat, wo dann der Herr Katzian sagt, und dann setzen wir das um, was wir besprochen haben. Ich war doch immer irgendwie schon gescheit, finde ich, wenn einmal wer fragt, na, was hat man denn da gemeint? Und der Herr Burkert sagt dann zu mir, nein, es tut mir leid, da gibt es keine Relevanz, weil ich hatte nur die Aufgabe, die ÖVP-SPÖ-Regierung zu untersuchen. Nur was er da zwei Drittel Materie. Und nur hat, wissen Sie, wenn er so elementare Dinge nicht behandelt, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Manchmal werfen wir schon vor, du zitierst immer nur diesen einen Chat.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Also wir kennen natürlich diese Katzian-Chat-Debatte, die haben Sie in vielen Sendungen. Und das bringt mich quasi zum nächsten Thema, haben Sie in ganz vielen Sendungen, bei ganz vielen Auftritten rübergebracht. Das nächste Thema wäre quasi Ihre Rolle, die Sie jetzt für die ÖVP eingenommen haben, als neuer, relativ neuer ÖVP-Fraktionsvorsitzender. Jetzt ist ja irgendwie klar, dass es im politischen Wettbewerb braucht es quasi den Scharfmacher, der verteidigt. Da gab es in den Medien jetzt schon viele Begriffe, um Ihre Rolle zu beschreiben, von Holzhacker über Bulldogge, über, ich glaube, Schäferhund. Sie haben sich das ja nicht wirklich ausgesucht, sondern Sie sind eingesprungen. Normalerweise ist das die Aufgabe klassischerweise des ÖVP-Generalsekretärs, an vorderster Front zu verteidigen. Warum machen Sie das jetzt? Und zeigt das nicht auch, dass die ÖVP eine Schwäche in ihrer Partei selber hat und dort niemanden hatte, diese sicher nicht einfache und auch aufreibende Aufgabe übernehmen kann?
Also ich bin jetzt schon relativ lange auch in bundespolitisch tätig. So gut wie wir jetzt aufgestellt sind in der Bundespartei, in den Landesparteien waren wir noch nie. Also da wird hervorragende Personalentwicklung gemacht, da wird strukturiert Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich habe halt meine Rolle als Fraktionssprecher im IPIZ-Untersuchungsausschuss. Werd, denke ich, dort und da vielleicht auch so wahrgenommen, dass ich pointiert formulieren kann, dass ich manche Dinge auf den Punkt bringen kann, auch mit einer bestimmten, wie soll ich sagen, Pointiertheit, die auch von den Medien dann wahrgenommen wird. Sie wissen das braucht's. Ich habe meine persönlichen Erfahrungen gemacht und wenn ich in einer ganz hohen Sachlichkeit eine Viertelstunde über etwas referiere,
Komme ich nicht durch.
Und wenn ich pointierter formuliere, komme ich durch. Das ist offensichtlich auch etwas, was die Medien so haben wollen. Und das habe ich in unserer Mediengesellschaft so zu akzeptieren.
Aber wo ist die Grenze? Also, weil bis jetzt war man diese Art der Kommunikation gewohnt, vielleicht, also werden jetzt nicht mehr alle präsent haben, aber da gab es mal einen Peter Westenthaler. Oder die FPÖ, der Herbert Kickl kann quasi auch so rabiat sein. Aber für einen ÖVPler ist das schon, also Sie ziehen schon Register, die scharfe sind.
Ich wollte nur zum anderen Thema sagen, diese Begriffe, diese Einschätzungen, die über mich getroffen werden, die kann ich mir ja nicht aussuchen, sondern das entscheiden ja die Medien, wie sie mich skizzieren und wie sie mich darstellen.
Ja, aber das ist schon eine ganz klare Aufgabe, oder? Also wenn man jetzt quasi im Fußball spricht, sind Sie jetzt, was wären Sie, Abwehr und Stürmer in einem, oder?
Also zumindest nicht Holzhacker, das passt beim Fußball gar nicht. Ich war jetzt auch nicht der Feintechniker, aber zumindest einen Ballstoppen habe ich schon kennen, der 30 Meter auf mich zugekommen ist.
Ich meine, im Parlament spielen Sie welche Position in der Parlamentslandschaft? Haben Sie gespielt?
Ich bin immer in der Mitte, zentrales Mittelfeld in der Mitte. Ja. Nein, nicht rechts Mitte, Zentralmitte mit möglichst viel Aktionsradius nach links und nach rechts. Aber nicht in den Flanken.
Wo würden Sie sich jetzt quasi sehen in der Parteiaufstellung?
Ich würde mich gerne als Sechser sehen. Der quasi,
das müssen Sie jetzt übersetzen für alle, die nicht im Fußball so drinnen sind.
Das ist, mittlerweile spielt man in einer Viererkette, den Libero gibt es ja nicht mehr. Also die Abwehr spielt ja auf einer Höhe und vor der Abwehr spielt der Sechser, entweder ein Sechser oder zwei Sechser. Und das ist ein bisschen das Spiel in der Spielmacherrolle, der aber sehr viele Defensivaufgaben übernimmt.
Aber sind das nicht doch auch sehr rechtspopulistische Muster, die Sie anwenden? Also ein, das ist jetzt wieder ein englischer Begriff, Sie kennen das wahrscheinlich sicher. Die Amerikaner sagen zum Beispiel, wenn man unter Druck ist oder wenn man in die Offensive gehen muss, dann gibt es so die Methode Flood the Zone with Shit oder Mudding the Waters. Ja? Also Ablenkungsmanöver, die berühmte Chips-Geschichte, wo sie dem SPÖ-Fraktionsvorsitzenden Herrn Greiner vorgeworfen haben, er würde Wurstsemmel essen im Ausschuss und Chips mampfen, was in der Sache komplett wurscht ist, aber was natürlich hängen geblieben ist, dieser Ausschuss ist eigentlich irgendwie ein merkwürdiges Gremium, wo man halt offenbar auch rausnehmen kann.
Also solche Ablenkungsmanöver? Nein, da geht es um andere Dinge. Nochmal um die Chips zu kommen. Der Herr Greiner kann so viel Chips essen, wie er will. Nur wenn er gleichzeitig befragt und Chips isst, dann ist das respektlos. Das mag jetzt so kindisch klingen, ja, aber es ist respektlos. Weil auskommt und der sitzt uns irgendwie leger da und das geht für mich nicht um.
Andere können ja auch sagen, es ist respektlos, wenn man Staatsanwälte, die quasi eben noch als Zeugen geladen wurden im Ausschuss, dann anzeigt.
Er tut, das haben wir schon davor gemacht, ja, übrigens.
Könnte man auch als respektlos bezeichnen, oder?
Glaube ich nicht, sondern das ist halt ein Rechtsmittel. Ich bin ja aufgefordert worden, diese Rechtsmittel zu ergreifen, nicht nur zu kritisieren, sondern diese Rechtsmittel zu ergreifen und das haben wir dann gemacht. Was ich Ihnen noch sagen wollte, was mir sehr wichtig ist, ich bringe ein konkretes Beispiel. Ich hatte diese harte Auseinandersetzung mit dem Herrn Helmut Brandstätter auf OE24. Und ich war mir dann danach, irgendwie wissen Sie ja die große Aufregung, will das alles gar nicht wiederholen, und ich war mir dann danach auch nicht mehr sicher, welche Wörter habe ich verwendet. Weil da gebe ich schon sehr Acht darauf, mich in der Wortwahl nicht zu vergreifen. Und ich war dann sehr froh, wie ich mir selber noch einmal angehört habe. Ich habe mich kein einziges Mal in der Wortwahl vergriffen. In der Tonalität ja, okay. Aber diese Begriffe, die ich jetzt nicht wiederholen will, ich denke schon, dass ich natürlich auch in der Tonalität hart formuliere, ja. Aber in der Wortwahl habe ich mich noch kein einziges Mal vergriffen. Ich habe noch kein einziges Mal ein Schimpfwort verwendet. Ich habe noch kein einziges Mal unter der Gürtellinie agiert, zumindest ist in meiner Wahrnehmung und in meiner Sicht, auf das lege ich schon sehr viel Wert. Auch wenn ich in der Tonalität sehr hart bin, das gebe ich schon so.
Jetzt könnte man natürlich entgegenhalten.
Welches Wort?
Nein, nicht das Wort, sondern weil Sie gesagt haben, Sie haben noch nie unter der Gürtellinie argumentiert.
Zum Beispiel.
Dass natürlich, nein, aber dass natürlich quasi Einschüchterungen oder Klagen vielleicht auch für manche unter der Gürtellinie wahrgenommen werden.
Aber Frau Dodd, wir sind seit Wochen und Monaten mit unzähligen Klagen der Oppositionsparteien konfrontiert. Die Frau Crisper, ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele Anzeigen sie eingebracht hat.
Dann sprechen wir vielleicht noch kurz darüber, was macht das mit der politischen Kultur? Ja. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es stimmt, ja, also im Ausschuss ist die Stimmung mitunter aufgeheizt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch so, dass quasi die Fraktionsvorsitzenden, manchmal geht man halt nachher noch vielleicht was plaudern oder inzwischen kann man auch wieder auf ein Bier gehen. Nicht einmal diese informellen Austausche funktionieren, glaube ich, so, wie sie es früher mal funktioniert haben, weil eben die Stimmung schon so angespannt ist. Also mir wurde erzählt, da gab es auch Momente, wo man sie dann einfach außen stehen hat lassen. Aber was macht es mit der politischen Kultur?
Ich halte es für ganz furchtbar. Meiner Meinung nach hätte sich die Frau Crisper für diesen Saga, die geben am Arsch, hätte sie sich entschuldigen müssen. Sie hat das bis heute nicht gemacht.
Wobei sie jedes Mal sagt, dass sie sich nicht auf diese eine Person bezogen hat, sondern eine allgemeine quasi.
Aber Frau Dodd.
Und sie bringen jedes Mal immer wieder das Beispiel.
Naja, aber es zu relativieren, zu sagen, nicht die ist mir am Arsch gegangen, sondern alle sind mir am Arsch gegangen. Na, was ist denn das für Entschuldigung? Na, bitte. Sie müsste ganz einfach sagen, das ist mir herausgerutscht. Entschuldigung, war kein guter Beitrag zur Debattenkultur. Sie bringt es nicht über die Lippen, sich zu entschuldigen. Das finde ich unglaublich, ehrlich. Und zu relativieren, so quasi, ich habe nicht die Frau Dr. Huber gemeint, sondern irgendwie alle gemeint. Was ist denn das für Entschuldigung?
Naja, und dass natürlich sie nicht geahnt hat, dass das Mikrofon noch läuft.
Richtig. Sondern, ja. Aber man bräuchte doch nur sagen, es tut mir echt leid, das ist kein guter Beitrag.
Aber die Antwort ist, dass man die Ausschüsse in Zukunft öffentlich.
Ja. Sie kennen meine Position dazu. Ja, weil das würde, glaube ich, schon zu einer bestimmten Hygiene sorgen. Da würden schon der ein oder andere dann vorsichtiger sein in der Wortwahl.
Bräuchte man dann auch noch den Andreas Hanger, den Sie jetzt geben müssen? Also so diesen ganz...
Das glaube ich sogar ganz sicher.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Weil es, wenn es öffentlich übertragen ist, könnte man sich ja vielleicht durch dieses gegenseitige Klagen und quasi diese ganze... dieses aufregend machen drumherum vielleicht ein bisschen sparen, oder?
Aber um vielleicht konsensualer zu argumentieren, ich sage Ihnen, ich wäre der Allererste, der jederzeit gerne bereit ist, über vernünftige Umgangsformen, über vernünftige politische Kultur zu diskutieren. Und da müssen wir uns schon alle selber auch an der Nase nehmen. Wenn ich warte ja auch, wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin, wenn ich Menschen treffe, viele wenden sich kopfschüttelnd von der Politik ab.
Wie viele wenden sich denn an Sie in Ihrem Wahlkreis und sagen, also sage mal Andreas, was du da jetzt quasi, was du da jetzt machen musst, ich meine, macht dir das eigentlich noch Spaß?
Ja, das fragen mich die Leute. Ich sage dann überzeugt ja dazu.
Dann stimmt das auch?
Aber
man
natürlich.
Braucht schon einen guten Magen, oder? Wenn man so ganz vorne an der Front steht.
Natürlich. Wie alles im Leben hat das positive Aspekte, weniger positive Aspekte, aber es macht durchaus immer Spaß in Politik. Das ist ja so, da muss man in der Begrifflichkeit, glaube ich, immer sehr aufpassen. Aber schon eine Rolle, die ich durchaus auch gerne ausübe.
Wie viele Stunden Medientraining haben Sie denn hinter sich?
Ganz wenig, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass man unglaublich authentisch bleiben sollte. Und ich habe ein bisschen Sorge. Ich hole mir gerne Feedback ein, das schon. Also ich reflektiere dann schon. Und ich schaue mir dann schon an, boah, da hast du jetzt übertrieben. Und ich hatte auch schon Situationen, wo ich mir dann selber gesagt habe, da wäre eine etwas ruhigere Tonalität sicher richtiger gewesen. Also ich hole mir gerne Feedback ein. Aber irgendwie so ein Medientraining und irgendwie Frage-Umkehr und irgendwie so, da gibt es ja diese berühmten Geschichten, irgendwie, da sehe ich ganz anders, das ist so der Klassiker.
Wenn man oder Herr Wolf, danke für die Frage, Herr Wolf, Herr Tür.
Ja, genau. Frau. Also mit diesen Mustern beschäftige ich mich weniger, sondern ich versuche halt ja wirklich sehr, sehr authentisch zu sein und klar zu strukturieren.
Was passiert, wenn der Urschuss vorbei ist? Sind Sie dann wieder, ohne es jetzt abwertend zu sagen, kehren Sie dann zurück auf die Hinterbank?
Ich sehe das sehr, sehr gelassen. Ich habe meine Aufgabe als Wahlkreisabgeordneter sehr gerne gemacht, mache jetzt diese Rolle sehr gerne. Ich kann Ihnen nur berichten, das Tempo hat ja zugenommen jetzt noch in den letzten Tagen und Wochen. Vielleicht ist es ganz gut, jetzt auch über den Sommer mal ein bisschen Tempo wieder rauszunehmen.
Beim nächsten Urschuss im Herbst dann Fraktionsführer zu sein.
Wir werden das intern gut beraten. Was mir total wichtig ist, das sage ich schon auch, wir sind ein großes Team im Untersuchungsausschuss. Mir ist es ganz wichtig. Ich bin gern Teamkapitän, das gebe ich schon zu. Aber ich möchte auch ein bisschen für die Aufstellung verantwortlich sein. Ich möchte Aufgaben verteilen, Rollen verteilen. Wenn ich jetzt ein bisschen selbstkritisch bin bei uns, das ist mir ein bisschen abgegangen. Also mir ist so ein bisschen diese Teamorganisation ist mir bei uns wirklich zu kurz gekommen. Weil wir so immer alle Medienauftritte machen, wenn jetzt jemand wo ein Spezialgebiet hat.
Weil angeblich die ÖVP niemanden anderen schickt als sie. Konnten wir zumindest bei Armin Wolf nachlesen. Also da gab es ja dieses Thema, warum spricht eigentlich in Sachen Weber zur Ausschuss? Nur mehr Herr Hanger. Und dann hieß es, naja, weil halt die ÖVP immer Herrn Hanger schickt. Also das war jetzt offenbar auch ihre Rolle, dass sie das alles abzuwehren.
Ich sage Ihnen da ganz eine ehrliche Antwort noch dazu, dass mir so gekommen ist. Ich bin jetzt tatsächlich Vollzeitpolitiker, 24 Stunden, 7 Tage in diesen Rollen. Sie kennen unser Rollenverständnis. Wir sind ja quasi Abgeordnete, die, wenn ich das jetzt so salopp formulieren darf, mitten aus dem Leben kommen. Unser Bild ist ja vom Abgeordneten, der soll in einem Beruf stehen, der soll aus einem Wahlkreis kommen, der soll mitten im Leben stehen.
Und Sie sind jetzt quasi Parteiangestellter. Also ich meine, Sie sind nicht formal, aber Sie sind Vollzeit beschäftigt damit,
es ist schon ganz
ÖVP andere. Ibiza Politik
ja, wirklich,
zu machen.
Weil das ist schon enorm intensiv jetzt vom zeitlichen Aufwand her. Das ist schon natürlich eine Situation, die ich euch bei uns auch orte. Ein Beispiel, der Klaus Fühlinger, der Anwalt ist in Linz, den wir Gott sei Dank haben, auch im Untersuchungsausschuss, weil er die rechtliche Expertise da einbringt, der sagt mir, es ist wirklich an der Grenze, diese Aufgabe im Parlament zu machen und gleichzeitig halt auch als Anwalt tätig zu sein. Und da sehe ich schon auch einen Interessenskonflikt oder Zielkonflikt, weil ich möchte jetzt, wenn ich das so salopp formulieren darf, nicht nur Politik in der Wiener Blase machen, sondern ich möchte schon draußen in den Wahlkreisen sein und auch spüren, was die Menschen bewegt.
Was kriegt man denn in der ÖVP, wenn man ein halbes Jahr lang den Job macht, den Sie gerade machen?
Über das haben wir nie gesprochen, ich möchte auch nichts, sondern mir macht diese Rolle Spaß. Ich wollte immer politisch etwas bewegen.
Sie möchten also irgendeine andere Sprecherfunktion oder ein anderes Amt, eine andere Aufgabe? Also gäbe es nichts, was Sie reizt?
Ich denke, dass man immer auch sich politische Ziele setzen soll, habe aber auch gelernt in der Politik, dass ich ein Teamspieler sein will. Also ich will halt auch meine Aufgabe wahrnehmen in einem Team. Und ich habe zumindest auch in meiner bisherigen beruflichen und politischen Laufbahn kennengelernt, dass andere gibt sich sowieso von alleine. Und wenn es nicht ist, geht für mich auch kein Böden runter.
Sie gelten als Ziehsohn von Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident. Viele sagen auch, Herr Sobotka war vorher einer, der so quasi die rabiate, kantige Linie der ÖVP vertreten hat. Jetzt machen Sie das. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis beschreiben zu ihm?
Ein freundschaftlich gutes Verhältnis. Wir kennen uns natürlich seit über 30 Jahren, mag irgendwie den Begriff Ziehsohn nicht so, weil das klingt irgendwie so, sondern das habe ich übrigens an dem Wolfgang Sobotka immer sehr geschätzt, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht unbedingt glauben würde. Er war ja damals Landesrat in Niederösterreich, dann Landeshauptmann Stellvertreter. Er hat uns wirklich, und ich war heute in der Regionalpolitik tätig, und immer wenn wir mit Ideen zum Landesrat gegangen sind, war halt immer sehr offen und hat gesagt, bringt eine gescheite Idee und dann setzen wir um. Er hat uns aber unglaublich viel Freiraum in der Umsetzung immer gelassen. Also es ist nicht irgendwie so, dass er irgendwie die Linie vorgegeben hat und nur so können wir das machen. Das habe ich persönlich immer sehr, sehr geschätzt. Ja. Natürlich ein gemeinsames Ziel, das schon, das braucht es. Aber der Weg dorthin und wie wir das Ziel erreichen, da war unglaublich viel Eigenverantwortung, Freiraum, das habe ich mir sehr geschätzt.
Letzte Frage, inwieweit hat sich denn die ÖVP im U-Ausschuss auch isoliert, quasi von den anderen Fraktionen?
Ich verhehle nicht, ich würde mir wünschen, mit unserem Koalitionspartner ein besseres Verhältnis. Also da habe ich durchaus auch reflektiert und ich werde für mich auch nachdenken, wie ich dazu beitragen kann.
Den Tonmäßigen vielleicht?
Bitte?
Den Tonmäßigen
ja,
vielleicht?
Ja, wissen Sie, aber das ist immer die Frage, Henne oder Ei, wir fangen an so. Aber ja, ich bin gerne bereit, hier meinen Beitrag zu leisten, weil ich schon auch glaube...
Also es fängt der Klügere an.
Ja, so dieser Klassiker zum Recht. Stimmt. Also da nehme ich mich, merke halt schon auch, dass ich immer dann auch ein emotionaler Mensch bin.
Ja, Sie haben im Profil haben Sie mal gesagt, Sie sind ein Hefer.
Ja, vielleicht nicht mehr so, wie das einmal war. Ich war ein Hefer, glaube ich, haben wir dann, um darauf verständlich. Aber ganz ablehnen kann man das vielleicht nicht, das gebe ich schon zu. Aber da denke ich auch, dass ich auch bereit sein muss, einen ersten Schritt auf den Koalitionspartner zuzugehen.
Wie könnte der ausschauen?
Dass wir mal ganz offen miteinander reden, wie wollen wir in der Koalition miteinander arbeiten, auch im Untersuchungsausschuss. Sie wissen ja, das ist ein Zielkonflikt. Die Grünen sagen halt, was ich auch verstehe, da habe ich auch Verständnis dafür. Es ist in unserer DNA, diese Aufklärungsarbeit leisten zu müssen, da habe ich auch Verständnis dafür. Aber Aufklärungsarbeit bei etwas, wo nichts da ist, wird es halt irgendwann einmal mühsam.
Weil in Ihrer Darstellung nichts da ist, ja.
Ja, da bin ich mir nicht nur in meiner Darstellung, da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher, inhaltlich ist nichts da.
Aber was wäre denn passiert, wenn die Grünen der Nichtverlängerung nicht zugestimmt hätten? Also sprich, wenn sie den U-Ausschuss mit Stimmen der Oppositionsparteien...
Das hätte die Koalition in einem hohen Ausmaß gefährdet.
Gefährdet oder gesprengt?
Also letztlich ist es so, dass es ein Koalitionsabkommen gibt, wo klar miteinander vereinbart ist, dass wir hier koordiniert vorgehen. Und wenn man nicht koordiniert vorgeht, kann sich jeder selber auswählen, was das heißt.
Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch.
Ich sage auch danke fürs Gespräch.
Das war der Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Andreas Hanger, in einem Gespräch mit Falter-Journalistin Barbara Todt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die neuesten heißen Wendungen aus Österreichs Innenpolitik erfahren Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.